Micro Europa.
Sounds
moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Micro Europa, dem Campusfunk der Universität Tübingen auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon darf Sie Theo Harzer begrüßen. Heute haben wir aus unserem Archiv einen Radiobeitrag von der alten Uniwelle aus dem Jahr 2001. Es geht um ein Thema, das für uns heute absoluter Alltag ist, vor 20 Jahren allerdings noch eine absolute Neuheit war: das Handy. In Deutschland hat heute fast jeder ein Smartphone. Wir kommunizieren damit mit FreundInnen, GeschäftspartnerInnen, der Öffentlichkeit. Wir schauen Videos, spielen Mario Kart, sind sozial vernetzt über Social Media und organisieren unseren Alltag mit der Kalender-App. Außerdem können wir damit fotografieren, filmen oder Audio-Files aufnehmen und alles sofort in den sozialen Medien verbreiten. Das Smartphone ist ein universelles Tool. 2001 sah das noch ganz anders aus. Statt via WhatsApp gratis Nachrichten versenden zu können, musste man pro SMS viel Geld zahlen. Anrufe ins Ausland waren zum Beispiel unbezahlbar. Internet auf dem Handy gab es gar nicht. Und auch die Meinungen zu dem kleinen Taschentelefon gingen weit auseinander. Heute ist das Nutzen von Handys nahezu unumstritten. Die Diskurse drehen sich eher um die Gefahren des Internets, von Social Media, um Filterbubbles und Co. Bevor wir nun mit dem Beitrag starten, möchten wir aber zuerst ein wenig Musik hören. Die amerikanische Sängerin Billie Eilish, geboren im Jahr 2001, dem gleichen Jahr, in dem auch unser Beitrag entstand, erzählt in ihrem Lied I Didn't Change My Number davon, wie ihr Handy sie nervt, wie ihr Menschen schreiben, auf die sie keine Lust mehr hat, wie sie angefangen hat, sich gegenüber dem Handy und ihrer Kontakte abzugrenzen. Ich habe meine Nummer nicht geändert, ich habe nur geändert, wem ich antworte, singt sie gleich zu Beginn. Viel Spaß.
Okay. I didn't change my number. I only changed who I replied to. Laura said I should be nicer, but not to you. I love how you were mad at me, text. Should've guessed that you would think I was upset. You're obsessed. Don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. I didn't change my number. I only changed who I believe in. You were easy on the eyes, 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 but looks can be deceiving. I gotta work, I go to work. You don't deserve to feel so hurt. You got a lot of fucking nerve. I don't deserve, so don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean and take it out on you and your best friend too. I should have left when Drew said you were bad news. We'll be right back.
Billie Eilish mit I Didn't Change My Number hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Für Billie Eilish ist das Handy Alltag und Gebrauchsgegenstand. Für mich auch. Für euch? Ihr hört nun Handy-Collage, du sollst den Anschluss nicht verpassen, eine Sendung aus dem Archiv der Tübinger Uniwelle von 2001. Die damaligen Reporter der Uniwelle haben Stimmen gesammelt von Handy-NutzerInnen und Handy-Nicht-NutzerInnen, von WissenschaftlerInnen und Lehrkräften, die mit SMS-schreibenden Schülern zu kämpfen haben. Was die wohl vom Handy gehalten haben? Beteiligt an der Produktion waren Stefan Schwan, Markus Düwel und Stefan Krautwald.
Ich finde es ein bisschen albern, wenn kleine Kinder schon mit dem Handy rumlaufen.
Also ich habe das mal im Zug gehört. Das war wahnsinnig, was da also ein junges Mädchen stundenlang telefoniert hat über welche Idioten jetzt in ihrer Klasse sind, mit denen sie gar nicht zusammen sein will. Und das kostet ja auch wahnsinnig viel Geld. Also das ist verrückt. Das ist verrückt, was die Jungen mitmachen.
Die wollen up to date sein und es gehört heute dazu, dass du ein Handy hast. Ne?
Und ich glaube, Jugendliche brauchen es deshalb, weil die mit der Technik einfach umgehen können. Und wir können es nicht. Nee.
Hallo, Achim Sippel. Ich bin der stellvertretende Schulleiter der Albert-Schweitzer Realschule. Es ist einfach interessant, dass eine große Zahl der Schüler in der Zwischenzeit ein Handy besitzen und das Handy dann auch in den Unterricht mitbringen. Wir haben uns im Kollegium eben darauf verständigt, dass es in der Stunde nicht klingelt und dass es auch nicht eingesetzt wird. Wenn die Schüler das in der Pause verwenden, sei es ihnen überlassen, ob sie das tun.
Ja, hallo, ich bin Ulla Heinemann, ich bin Schulleiterin der Albert-Schweitzer Realschule in Tübingen. Also letztes Jahr, da ging mal von einem Schüler das Handy vom Jakob und dann habe ich den ziemlich angemaunzt dafür und dann hat er gesagt, was kann ich denn dafür, wenn die Emine aus der letzten Bank mir eine SMS schickt.
Hallo, hier spricht Stefan Schwan, ich bin Psychologe am Deutschen Institut für Fernstudienforschung in Tübingen. Vielleicht sollten wir dazu sagen von vornherein, dass Handy natürlich kommunikativ gesehen so eine Art Multifunktionsinstrument darstellt und dass unterschiedliche Altersgruppen zum Beispiel ganz unterschiedliche Bedürfnisse mit diesem Instrument befriedigen. Ich denke, dass bei Jugendlichen ein häufiger Gebrauch nicht nur im Telefonieren besteht, sondern auch in diesen SMS-Mitteilungen, die sich da so wechselseitig zusenden. Da zeigt sich, dass das Handy einfach ganz klassische Funktionen, die es auch schon früher gegeben hat, übernimmt. Schon früher war es so, dass beispielsweise im Unterricht die Leute sich kleine Zettelchen zugesteckt haben, weil ja der verbale Kanal, über den sie hätten kommunizieren wollen, ist belegt durch die Lehrer-Schüler-Kommunikation. Also muss ich praktisch auf einen anderen Kanal ausweichen. Da stand mir früher nur diese schriftlichen Zettelchen zur Verfügung und diese Funktionen haben jetzt einfach diese SMS-Möglichkeiten beim Handy übernommen. Mit dem großen Nachteil, dass es technisch natürlich sehr aufwendig ist, diese ganzen einzelnen Buchstaben da immer rein zu primeln und dass es auch noch was kostet.
Ich bin Markus Düwel, wissenschaftlicher Koordinator des Interfakultären Zentrums für Ethik in Wissenschaften der Universität Tübingen. Das ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut. Wir beschäftigen uns mit ethischen Fragen, die mit neuen wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen zu tun haben.
Dieses Zettelchen zuschieben in der Schule hatte ja immer einen Aspekt einer bestimmten Vertrautheit, die nicht nach außen dringt. Also man hat was gemeinsam, man stellt eine Gemeinsamkeit zwischen Menschen her und möchte das in dem Moment auch. Aber warum man das Medium dazwischen schaltet? Es ist einfacher, vielleicht. Ich meine, ich stelle fest, dass ich seit ich E-Mail habe, manche Briefe schreibe, die ich sonst nicht geschrieben hätte. Einfach weil man die ganze Zeit am Rechner sitzt, irgendwelche Texte fabriziert und nebenbei dann mal eben eine E-Mail zwischendurch abschickt. Komischerweise ist das so. Während einen Brief zu schreiben irgendwie etwas aufwendiger erschien.
Ich schicke halt mehr SMS oder manchmal auch am Wochenende rufe ich halt mehr an. Also es ist dann günstiger, wenn man anruft am Wochenende. sich immer locker drauf sein. Das ist ganz anders wie als Briefschreiben oder E-Mail oder was weiß ich. Mit dem Handy, das ist einfach so, wenn man zum Beispiel einem Kumpel oder einer Freundin eine Nachricht schreibt und dann erwartet man gleich die Nachricht, was sie zurückschreibt, das ist so eine Überraschung für denjenigen, der sie schreibt.
Ich denke, es ist einfach ansteckend, wenn die anderen deine ganzen Freunde einfach eben erreicht werden können und du bist dann selber und wirst auch gerne erreicht werden, aber kannst nicht. Oder einfach kurz jemand Bescheid sagen, auch durch SMS oder irgendwas halt.
Ja, wenn man einfach, weiß ich, die Handynummern austauscht oder so und dann mal eine SMS schickt oder so und sich mal verabredet oder so. Also ich denke, das ist halt ja, einfacher, sich mit jemandem praktisch so zu verabreden oder so.
Ja, kann man besser flirten. Ja, ich werde nämlich voll schnell rot und da sieht man einen ja nicht, wenn man da SMS schreibt.
Das ist komisch. Das ist einfach, denke ich, so zum großen Teil einfach, dass über SMS viel mehr läuft. Da gibt es ja auch jetzt, weiß Gott, SMS-Partys und alles mögliche in Diskotheken. Und da weiß ich nicht, das ist einfach in, denke ich auch teilweise.
Wenn es mir mal langweilig oder so ist, dann schicke ich auch, na klar, SMS und so, um mich ein bisschen zu beschäftigen, Unterhaltung und so.
Hallo, hier spricht Stefan Schwan. Eine andere Funktion, wenn wir jetzt an diese häufigen Telefonate denken, die man auch immer wieder beobachten kann, wenn man durch die Straße geht oder im Zug sitzt, besteht darin, dass der Mensch als soziales Wesen sich natürlich sehr stark über seine Sozialpartner definiert. Also das heißt, ich gewinne eine gewisse Identität daraus, dass ich merke, dass andere mit mir in Kontakt treten und dass ich auch mit anderen in Kontakt treten kann. Und vor Einführung der Telekommunikationsmedien war es natürlich so, dass das sich auf meine unmittelbare Umgebung beschränkt hat, die Leute, die eben räumlich anwesend waren. Und das hat sich schon mit Einführung des Telefons als solchen, also nicht nur des Handys, sondern schon vorher des klassischen Telefons, drastisch erweitert. Man weiß, dass für viele, die beispielsweise Rentner oder ältere Personen, die nicht so beweglich sind, oder auch für Hausfrauen, Telefone eine ganz wichtige Komponente eines sozialen Netzes sind. Und genau so ein soziales Netz spielt natürlich in der Adoleszenz, in der Pubertät eine ganz große Rolle, sich das aufzubauen und auch das Gefühl zu haben, man wird von anderen wertgeschätzt.
Man hat den Eindruck, es geht nicht nur um die Kommunikation, sondern es geht um den Aspekt, sich als Gefragten und Kommunizierten darzustellen. Dieses Gefragtsein wird natürlich dadurch konterkariert, dass es jetzt Personengruppen sind, die sich mit dem Handy inszenieren, die offenkundig prima facie nicht gefragt sind. Es sind Gruppen, wo man nicht unbedingt den Eindruck hat, dass sie wie ein Chefarzt aus der Klinik also jederzeit erreichbar sein müssten. Also dieser Inszenierungscharakter scheint ganz wesentlich zu sein. Es gibt einen Film von Woody Allen, wo er überall, wo er hinkommt, als erstes zum Telefon geht und in seinem Büro anruft und sagt, ich bin die nächste halbe Stunde unter der und der Nummer zu erreichen und danach bin ich da und da zu erreichen. Und mit diesem Gang zum Telefon inszeniert er sich als wichtige Persönlichkeit. Bedauerlicherweise ruft ihn während des ganzen Films niemand zurück.
Das ist eine weitere wesentliche Funktion, die diesen Boom erklärt, der sich jetzt auch bei Jugendlichen bei Handys zeigt. Dass das in solche extremen Ausmaße geht, dass die dann zwischen 300 und 500 Mark im Monat vertelefonieren, hängt natürlich auch mit den fehlenden Rückmeldemöglichkeiten zusammen. Man hat kaum Überblick darüber, wie viel man denn jetzt schon vertelefoniert hat.
Also wenn ich immer Guthaben habe, ist es bei mir so, dass ich gar nicht darauf achte, wie viel ich, und SMS werden ja immer nach ein paar Wochen manchmal abgezogen. Und dann, wenn man halt schreibt und plötzlich ist man halt im Minus und ja, das ist schon, also es ist teuer vor allem.
Man kann das auch gar nicht kontrollieren, weil die können das ja nicht beweisen, wie viele SMS du eigentlich geschrieben hast. Du weißt es ja selber nicht mehr. Dann können die dir mehr abziehen oder weniger abziehen und dann stimmt es manchmal gar nicht, was sie dir abziehen. Und das kann man aber gar nicht kontrollieren.
Es kommt halt drauf an, wir haben ja manche auch einfach so Karten, Extra-Cards. Und dann kannst du immer aufladen, wenn man halt wieder Geld hat. Und bei den anderen, die halt Vertrag haben, das ist schon manchmal dann höher. Also ich habe auch Freunde, die kaufen sich eine 50-Mark-Karte und die ist dann nach einer Woche gleich leer.
Ich habe eine Karte und ich arbeite. Also ich gehe putzen und habe 630 Mark im Monat. Und also so 50 Mark im Monat brauche ich fürs Handy. Wenn ich kein Geld mehr auf der Karte habe, dann warte ich so lange, bis ich wieder Geld zur Verfügung habe.
Ganz schön teuer, so ein Handy. Die Reporter der alten Uniwelle mit Stimmen zum Handy von 2001 hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Mich hat überrascht, dass Telefonieren damals am Wochenende günstiger war als unter der Woche. Mit ungewöhnlichen Telefonzeiten kennt sich auch der US-Sänger Drake aus. Er erzählt in seinem Song Hotline Bling, wie eine verflossene Liebe ihn spät nachts immer wieder anruft. Ob die wohl auch eine horrende Telefonrechnung zu begleichen hat?
You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching road? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, can only mean one thing. Ever since I left the city.
Drake mit Hotline Bling. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, das Handy. Wir haben einen Beitrag von 2001 aus dem Archiv gekramt, der uns eine historische Sichtweise auf das Handy eröffnet. Handysucht, das ist heute ein großes Thema. Mit der Bildschirmzeitfunktion kann man sich bei Smartphones zwar so ein wenig selbst kontrollieren, aber auch ich muss zugeben, dass ich durchaus schon mal zweistellige Stundenzahlen pro Tag vor dem kleinen Bildschirm verbracht habe. Die Angst vor der Handysucht ging auch im Jahr 2001 schon um. Lasst uns weiterhören in unserem Archivbeitrag vom Uniradio aus dem Jahr 2001.
Früher, bis vor kurzem, war es natürlich noch so, dass der Handybesitz als solcher eine Statusfunktion hatte, weil man wusste, die Telefonate sind so teuer. Es hat eine gewisse soziale Schichtung signalisiert. Ich denke, der Aspekt ist mittlerweile relativ stark in den Hintergrund getreten. Also sozialer Status würde sich wirklich darauf beziehen, zu signalisieren, man wird häufig angerufen und man kann viele andere Leute anrufen. Und das ist natürlich das Fatale. Dieses Kommunikationsmedium, anders wie direkte Kommunikation, ökonomisiert ist und die Leute praktisch zwingt, da Geld dafür auszugeben. Sodass ich als Jugendlicher in einem sehr großen Dilemma bin. Einerseits möchte ich diese identitätsstützende und stiftende Funktion in Anspruch nehmen. Ich merke auch möglicherweise, dass andere Mitschüler sich das problemlos leisten können und möchte da mithalten können. Und andererseits merke ich natürlich, dass ich mein Budget überziehe und dass das auf Kosten anderer Freizeitaktivitäten geht, die auch mit Geld verbunden sind und bezahlt werden müssen. Das ist für die Jugendlichen sicher ein Dilemma.
Also mein Sohn hat mir ein Handy geschenkt, weil er gedacht hat, es sei vielleicht als Notruf möglich, weil ich ja älter bin. Und ich finde es auch ganz praktisch, wenn ich unterwegs bin zum Telefonieren. Also ich hatte neulich mal Verspätung in der Eisenbahn und da konnte ich dann anrufen. Aber sonst brauche ich das also überhaupt nicht.
Mein Junge hat zum Beispiel.
Weil meine Kinder sind, aber ich brauche kein Handy.
Bei älteren Leuten steht sicher diese Sicherheitsfunktion stärker im Vordergrund, einfach erreichbar zu sein oder jemanden zu erreichen zu können, wenn es irgendwelche Probleme gibt.
Da war ich auf der Expo in Hannover mit Tochter und mit Schwiegersohn. Jeder hat seine Pavillons besucht, der Schwiegersohn hat andere Interessen gehabt. Ich bin mit der Tochter wieder in andere gegangen, es ist ja so vieles, was da... Und es war ein Mordsbetrieb. Es waren so furchtbar viele Menschen, man hat sich im Nu verloren. Meine Tochter, die hat mich schon immer so festgehalten. Naja, und da haben die sich mit Handy verständigt, wo sie sind. Also das habe ich ganz gut gefunden.
Ja, das ist ja was Positives. Das ist
noch was Gutes. Das heißt, ist noch
so,
etwas.
Ich bin jetzt da, was machst du?
Ja,
und
ja,
das ist so. Noch ein Grund,
den finde ich sinnvoll. Gell? Ja. Eben, dass man sagt, ich bin in Halle so und so und Halle so und so. Denn nachher findest du dich ja gar nicht mehr, oder was?
Also es wäre die Frage, ob das wirklich ein Generationenproblem oder eher ein Typenproblem ist. Was die Reserviertheit gegenüber Handys anbelangt, das sehe ich auch so, wobei da eher so eine allgemeine Technologieangst natürlich eine Rolle spielt, die auch nicht unbegründet ist. Also ich hatte mir auch überlegt, meine Mutter, die wird jetzt dieses Jahr 80, ob ich ihr nicht ein Handy zum Geburtstag schenken soll, so ein Kartenhandy, einfach damit sie immer verfügbar ist. Und ich hatte letztes Semester ein Seminar zur Produktgestaltung gegeben, da haben wir uns auch das Handy dann mal vorgenommen. Und also egal, welche Funktion man sich angeschaut hat, das war so kompliziert aufgebaut, es war jetzt allerdings auch kein besonders teures Handy, gebe ich zu, dass es für eine 80-jährige Person also völlig unbedienbar wäre. Also bis die ihre PIN-Nummer eingegeben hätte und dann in der Lage gewesen wäre, ihre Mailbox abzuhören oder irgendein Gespräch da zu lancieren, das hätte nie geklappt. Ich kenne mich jetzt am Markt nicht so gut aus, ob es schon spezielle Handys gibt für ältere, kurzsichtige, die nicht mehr so taktil fingerfertig sind, dass sie auf so Minitasten darum tappeln können, ob es das gibt. Also es wäre zumindest wünschenswert, weil gerade solche Telekommunikationsformen, das weiß man aus der Sozialforschung, für ältere Leute eine sehr große Rolle spielen. Einfach um ihr soziales Netz einigermaßen aufrechterhalten zu können, selbst wenn sie an Sessel zu Hause gefesselt sind und sich eigentlich gar nicht mehr so richtig bewegen können.
Doch, die Stimme, also gerade zum Beispiel bei meinem Sohn ist das ganz ausgeprägt, gell? Weil der ziemlich weit weg ist, gell? Und der merkt ganz, jedes Mal merkt er genau, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist bei mir, gell? Wenn ich sage, oh ja, Max, mir geht's schon gut und so weiter, gell? Und dann sagt der Mutti, irgendwas stimmt nicht, sei ehrlich und sag's mir, gell? Und dann kann es sein, dass ich mal sage, ja, ich war halt mal wieder beim Arzt oder so irgendwas, gell? Ja. Aber die Stimme ist schon, ist schon ausschlaggebend.
Und die Stimme, denke ich mal, kann auch also in Notsituationen trösten oder kann da auch, hat da wieder eine andere Wirkung, als wenn das so schwarz auf weiß da geschrieben ist. Vielleicht also können wir, haben Worte Weisen dann, also es hat alles seine positiven Seiten, nicht? Ja, immer. Ja. Aber ich meine, beides zusammen wäre ist
mehr eigentlich ja, am schönsten, ja, ja. Aber ohne Handy, gell?
Da, also ohne Handy.
Also ohne Handy. Gell?
Gerade für Ärzte oder Hebammen zum Beispiel kann es sicher sinnvoll sein.
Also vor allem im beruflichen Bereich. Die Erreichbarkeit verbessert sich, die Organisationsfähigkeit verbessert sich.
Mistding!
Warum?
Weil sie in meinem Geschäft in alle Ecken und Enden klingelt.
Ich möchte nicht immer erreichbar sein.
Also wenn man an berufstätige Mütter beispielsweise denkt. Also ich sehe es an meiner Frau, die promoviert gerade. Und wir haben einen kleinen Sohn, da ist so ein Handy natürlich sehr günstig, einfach um diese beiden Welten der Arbeit und der Kinderbetreuung, die räumlich auch gewissermaßen getrennt sind, trotzdem kommunikativ unter einen Hut zu bekommen.
Für viele Leute, die hochgradig beschäftigt sind, ist eine Dienstreise die Freiheit vom Telefon. Ich muss gestehen, das geht mir auch hin und wieder so, weil hier häufig viel los ist, das Telefon klingelt sehr viel. Und wenn ich im Zug sitze, kann ich 2-3 Stunden konzentriert arbeiten, ohne dass das Telefon klingelt. Das Handy ist natürlich eine gravierende Einschränkung dieser Freiheit.
Ja, hallo, hier ist Werner Graf von der Deutschen Bahn Pressestelle in Stuttgart. Guten Tag. Es gibt Fahrgäste, die brauchen dringend eine Arbeitsmöglichkeit. Und da haben wir eben den Vorteil, unser Fahrgast sitzt im Zug, kann sich entspannen oder kann arbeiten. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass reisende Kunden sagen, der Zug ist für mich da, damit ich wirklich schlafen kann, ausruhen kann, lesen kann. Und ich fühle mich gestört durch Reisende, die das eben lautstark vielleicht tun in meiner Nähe. Und da haben wir gesagt, wir helfen jedem. Wir richten also speziell für die Handy-Freunde und Nutzer richten wir spezielle Zonen ein, die auch entsprechend mit Piktogrammen gekennzeichnet sind. Also wir haben das mal vorläufig beschränkt auf die hochwertigen ICE-Züge. Da sind durch spezielle Piktogramme gekennzeichnet die Handy-Zonen. Wir haben erfahren, dass also das sehr gut angenommen wird. Ich mache auch meine persönlichen Beobachtungen bei Geschäftsreisen. Gerade der Geschäftsreisende, der sehr viel mit dem Zug unterwegs ist, nutzt dieses Angebot, macht schon beim Einsteigen in den Zug seine ersten Gespräche, kann Dinge abklären, wird oft angerufen von Mitarbeitern oder Kunden und arbeitet regelrecht im Zug.
Es gibt empirische Studien, die zeigen, dass die Leute das zum einen tatsächlich als einen Freiheitsgewinn wahrnehmen, über so eine kommunikative Mobilität zu verfügen, das andererseits aber als extrem störend empfinden, zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten und in allen möglichen und unmöglichen Situationen erreichbar zu sein. Also sei es im Urlaub oder sei es unter der Dusche oder was man immer sich mal da vorstellen kann. Insbesondere auch diese wechselseitige Verflechtung von Arbeitsleben und Privatleben. Es gibt eine Studie aus Australien, wo Personen dazu befragt wurden und da hat sich gezeigt, dass es zum Beispiel Probleme dadurch gibt, dass einerseits häufige Anrufe von Freunden und Bekannten am Arbeitsplatz aufgetreten sind und man dadurch in seinem Arbeitsrhythmus dauernd gestört wird. Und andererseits eben auch die Gefahr besteht, dass man von Seiten von Kollegen oder Arbeitgebern auch in der Freizeit am Wochenende und so weiter belangt werden kann, telefonisch. Jetzt kann man natürlich sagen, so ein Handy kann man immer abschalten, sei ja eigentlich kein Problem. Aber teilweise bildet sich auch so eine Art Meta-Etikette aus, dass es dann verpönt ist, sein Telefon ausgeschaltet zu haben.
Das Handy ausschalten verpönt? Heutzutage machen eher Begriffe wie Digital Detox oder Internetfasten die Runde. Das Handy mal ein paar Tage wegzulegen, davon träumen eigentlich viele Menschen. Dann kann es schon mal vorkommen, dass man zig ungelesene Mails oder verpasste Anrufe vorfindet, wenn das Smartphone schließlich wieder angeschaltet wird. Moritz Krämer, Sänger der deutschen Band Die höchste Eisenbahn, kennt die andere Seite der Münze. In seinem Song Du hast dann doch nicht angerufen erzählt er von der quälenden Zeit, die er damit verbracht hat, auf einen ganz bestimmten Anruf zu warten.
Du wolltest kleiner sein, zogst die Beine an, sahst unschuldig aus, als ob du auch nichts tun kannst. Meine Liebe wird kleiner und du hast Säcke gehabt. Alles wird leichter, du wirst fast nicht mehr wahr.
Moritz Krämer mit dem traurig-melancholischen Song Du hast dann doch nicht angerufen, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk, auf der Wüstenwelle. Moritz Krämer hat vergeblich auf das Klingeln seines Telefons gewartet. Wenn das Handy ständig klingelt, dann kann das aber auch ganz schön nerven. Was haben die Gesprächspartnerinnen unserer Reporter denn im Jahr 2001 zum Handyklingeln gesagt?
Viele beschweren sich darüber, dass ständig das Telefon klingelt. Die erste Assoziation, die ich dazu habe, ist eine Stelle in der Berliner Kindheit von Walter Benjamin. Benjamin beschreibt in der Berliner Kindheit einem autobiografischen Werk, wie das Telefon Einzug hält in das Elternhaus. Noch zu einem Zeitpunkt, wo es völlig ungewöhnlich war, dass Telefone da waren. Und er beschreibt das fast verstört, als ob ein Stück Außenwelt eindringt in den familiären Intimkreis. Und ich kann das persönlich nachvollziehen. Aus meiner eigenen Kindheit, zu Anfang hatten wir kein Telefon. Zum Telefonieren ging man zu einem der wenigen Nachbarn, wo ein Telefon vorhanden war. Und die Anwesenheit des Telefons im Haus bedeutet die Anwesenheit der Außenwelt im Haus. Also die Außenwelt kommt nicht erst ins Haus, sobald jemand an die Tür klingelt, sondern Privatsphäre ist gewissermaßen immer schon unterbrochen durch die Anwesenheit des Telefons, wo praktisch jeder andere auf der Welt im Prinzip eindringen kann. Und das wird ja mit dem Handy in gewisser Weise gesteigert. Also mit dem Handy heißt es, nicht nur wenn ich im Haus bin, bin ich erreichbar für jeden anderen, sondern ich bin es immer.
Überhaupt nicht, weil es keine Privatsphäre mehr gewährt, weil man überall erreichbar ist.
Es ist ja im Ermessen jedes Einzelnen, wie weit er jetzt ein Privatgespräch in der Öffentlichkeit führt. Gut, man könnte sagen, es ist eine Belästigung, wenn man da jemand beim Reden zuhören muss, aber wenn sich Leute zu zweit unterhalten, muss man ja auch zuhören in der S-Bahn oder sonst wo.
Das hat sich auch gewandelt, es hat sich überhaupt gewandelt. Menschen zeigen sich heute sehr viel offener, es fängt an der Kleidung auch an, dass man seine Privatheit nicht zu Hause mehr hat, sondern auch in der Öffentlichkeit.
In der Bahn zum Beispiel, es stört mich wahnsinnig, wenn da irgendwo ein Handy klingelt und die Leute reden und reden und tun so, als wenn es allein auf der Welt wäre. Und ich kann mir die Ohren leider nicht verschließen, die Augen könnte ich zumachen, aber ich muss dieses dämliche Gequatsche zum Teil mit anhören und das finde ich einfach furchtbar.
Normalerweise ist es so, dass wir für die Tätigkeiten, die wir verrichten, uns spezielle Umwelten schaffen, die auch dazu dienen, andere von unserer Tätigkeit abzuschirmen und uns selber von potenziellen anderen Tätigkeiten und anderen Personen abzuschirmen. Klassisches Beispiel, wenn es jetzt ums Telefonieren geht, wäre, dass die Telefone in den Haushalten typischerweise im Flur standen oder an einer Stelle standen, an der man sich ein bisschen aus dem familiären Geschehen zurückziehen konnte und in Ruhe telefonieren konnte. Und anderes typisches Beispiel sind eben Telefonzellen, die genau dafür gebaut sind, dass einerseits kein Lärm nach innen dringt und andererseits auch derjenige mit seiner Kommunikation anderen nicht stört. Beim Handy ändert sich das jetzt ein bisschen, weil das eben so eine Art Multisituationsinstrument ist. Also ich trage das Instrument praktisch in jede Situation rein, in die ich mich begebe, trage aber keine solchen abschirmenden Mechanismen mit mir rum, sodass da dann viel häufiger das Problem auftritt, dass praktisch zwei Situationen aufeinanderprallen, nämlich einerseits die Telefonsituation und andererseits die Situation, in der ich mich gerade befinde. Also es ist so eine Art schizophrene Situation, sage ich mal. Das sieht man eben immer wieder in Bereichen, in denen sich viele Leute aufhalten. Und man sieht dann, dass es da ganz unterschiedliche Strategien gibt, wie die Leute damit umgehen. Sowohl die Leute, die sich zusätzlich in der Situation befinden, als auch die Telefonierenden selber. Bei den Telefonierenden selber gibt es sowohl Personen, die da offensichtlich dafür sensibel sind und schauen dann beispielsweise im Zug das Abteil zu verlassen und auf dem Gang draußen zu telefonieren, oder sich mit dem Gesprächspartner kurz abstimmen und sagen, man ruft in 5 Minuten nochmal an von einem ruhigeren Örtchen aus. Es gibt aber auch andere, die da offensichtlich keine Probleme haben, sondern davon ausgehen, dass praktisch die im Raum Anwesenden ihre Aufmerksamkeit von diesem Telefonat dann einfach wegrichten sollen.
Man kann sich fragen, was das bedeutet. Einer, der sich viel damit beschäftigt hat, ist Michel Foucault. Foucault beschreibt, dass es zum Wesen gesellschaftlicher Repression gehört, die intimen Bedürfnisse des Menschen zu beobachten und zu kontrollieren. Dazu muss man Zugang zu dieser Privatsphäre haben. Foucault beschreibt, wie in der modernen Gesellschaft verschiedene Varianten einziehen, dass das Programm einer Befreiung zum Beispiel von Tabus in sexueller Hinsicht, die Befreiung von Tabus dessen, was schicklicherweise thematisiert werden kann und so weiter, dass das auch dazu führt, dass Intimes in die Öffentlichkeit drängt und damit natürlich die Beobachtungs- und Repressionsmechanismen in ganz anderer Weise Zugriff erhalten. Wobei Foucault nicht davon ausgeht, dass gewissermaßen ein Big Brother da ist, der kontrollierend da sitzt. Also es gibt keinen Repressor, wie wir es klassischerweise in der Diskussion um totalitäre Systeme uns vorstellen, sondern Gesellschaft als solche fungiert als Beobachter, fungiert als Instanz, die den Menschen im Zaum hält, die ihn kontrollieren will und so weiter.
Hinterher keine feste Station mehr haben. Du kannst dein Ding mit den
Handys der dritten Generation, die jetzt im Kommen sind, wo ja, man kann ja damit praktisch alles machen. Man kann ja Fernsehen und weiß der Kuckuck was dann. Ja, das sind ja, die neuen. Also 2003 habe ich gelesen, kommen die auf den Markt. Also da ist ja alles in diesen kleinen Dingern drin, was man nur will.
Mich interessieren technische Dinge überhaupt nicht.
Hallo, hier ist Stefan Krautwald. Ich bin Elektrotechniker und kümmere mich um das Thema Mobilfunksysteme. Also mit dem heutigen System, das ja GSM heißt, wird hauptsächlich Sprache angeboten. Das sind Sprachdienste, einfach telefonieren, Leute anrufen. Ein großer Erfolg bei GSM neben den Sprachdiensten selber war der SMS-Dienst. Im Prinzip ist es ein multimediafreier Service. Es geht darum, einfach nur einen kurzen Text zu versenden an jemanden, der auch ein Mobiltelefon hat. Aber zu aller großen Überraschung war das ein Dienst, der so unglaublich gut ankam und zu einem der ganz großen Bringer, Umsatzbringer auch und zum Erfolg von GSM beigetragen hat. Das Interessante an SMS ist eigentlich, dass es ein Dienst ist, der heutigen Zeit eigentlich nicht ganz entspricht. Heute erwartet man von einem neuen Service, dass es bunt ist, dass es laut ist, dass irgendwas abgeht. Man schaut sich nur mal die Spielkonsolen an. SMS selber ist jetzt eigentlich ein Dienst, der zurück zu den Grundlagen geht. Es geht nur darum, einen Text zu verschicken, mehr nicht. Und selbst die Eingabe war zumindest am Anfang auch nicht besonders komfortabel auf einer dieser 10er-Tastatur. Dennoch ist es ein Riesenerfolg geworden. Man bedenke, dass zum Beispiel im September diesen Jahres allein in einem Monat 9 Milliarden SMS verschickt worden sind weltweit.
9 Milliarden SMS in einem Monat weltweit. Klingt viel, ist aber Pillepalle. Im Oktober 2020 wurden 100 Milliarden WhatsApp-Nachrichten verschickt und das an einem einzigen Tag. Tendenz steigend. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle mit mir, Theo Harzer. Neben den Textnachrichten nutzen wir unsere Handys ja noch für viel, viel mehr. Ich persönlich verbringe viel Zeit in der Zeitungs-App, in meiner Mail-App, auf Instagram, im Safari-Browser. Und nicht zuletzt auf meiner Musikstreaming-App, da höre ich neben Musik auch ganz, ganz viele Podcasts. Die gibt's heutzutage ja nicht nur von ausgebildeten Journalistinnen und Autorinnen. Nein, jeder kann eigentlich einen Podcast veröffentlichen. Ihr, ich, meine 85-jährige Großmutter sogar. Dass diese Selfmade-Podcasts manchmal auch ganz schön nerven, davon handelt der nächste Song, Podcast mit von wegen Lisbeth.
Jetzt seit einer halben Stunde auf ein ziemlich kleines Bier und bin ja trotzdem gut bedient, denn ich sitz hier allein mit dir. Und du sagst, du bist grad in so einer Phase, wo du dich ganz neu strukturierst und einfach tausend neue Sachen gleichzeitig probierst. Freut mich, das zu hören. Woran hast du denn gedacht? Vielleicht was Kreatives oder was dich glücklich macht? Oder was mit Blockchain? Oder brau dein eigenes Bier? Aber eines verspreche mir, mach bitte, bitte, bitte keinen Podcast, auch nicht mit einem Freund von dir. Ich weiß, ihr habt euch ganz viel zu erzählen und dann
Dann erzählst du's immerhin nicht mir. Doch mach bitte, bitte, bitte keinen Podcast. Auch nicht mit einem Freund von dir. Ich weiß, ihr habt euch ganz viel zu erzählen. Und dann erzählst du's immerhin nicht mir. Lieber da drauf als auf meinem Ohr. Tu dir keinen Zwang an, lass einfach alles raus. Zeig mir noch mehr Urlaubsfotos, ich halt das schon aus. Aber falls dir jemals etwas an der Menschheit lag, hier ein ernst gemeinter Rat.
Lisbeth mit Podcast.
Micro Europa. Sounds.
International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Modern.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Handys gibt es in allen Größen, Formen und Farben. Sie durchdringen unseren Alltag und unsere Beziehungen. Sie sind immer dabei und manchmal hören sie sogar mit. Die Geschichte des Handys ist eine Erfolgsstory. Wie war die Sicht von WissenschaftlerInnen im Jahr 2001 auf das Handy? Welche Prognose haben sie dem Handy gestellt? Und wieso hat das Handy überhaupt so eine Geschichte geschrieben? Unsere Reporter von der damaligen Uniwelle haben nachgefragt. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle mit dem vierten Teil des Archivbeitrags zum Handy aus dem Jahr 2001.
Also aus sozialwissenschaftlicher Sicht hätte man jetzt genau diese ganzen Probleme, die schon angesprochen wurden, also diesen Clash unterschiedlicher Situationen beispielsweise eher als Hindernis wahrgenommen und deswegen prognostiziert, dass wenn nicht ein sehr vitales Bedürfnis dafür existiert, so ein Kommunikationsinstrument einzusetzen, sich das vermutlich nicht durchsetzen wird. Ich kann kein so ein vitales Interesse entdecken und es hat sich trotzdem durchgesetzt. Wenn man jetzt beispielsweise die Perspektive der Ergonomie sieht, würde man sagen, also eine unhandlichere Form der Kommunikation gibt es wahrscheinlich gar nicht. Auf kleinen Tasten mehrfach irgendwie was drücken zu müssen, um 10 Minuten zu brauchen, um einen halbwegs vernünftigen Satz zustande zu bringen und trotzdem so ein Riesenerfolg. Und man muss auch ganz ehrlich gestehen, also zumindest aus Seiten der Sozialwissenschaften, dass die Prognostizierbarkeit des Erfolgs oder Misserfolgs von neuen Medien also wirklich dem Lesen aus dem Kaffeesatz gleichkommt.
Also wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, wo ein großer Schritt zu der nächsten Generation der Mobilfunksysteme gemacht wird. Im Moment reden wir ja von der zweiten Generation, also das GSM-System, wahrscheinlich was jeder von uns oder fast eine ganze Reihe von Leuten von uns in der Hand haben werden. Die dritte Generation wird auch JUMTS genannt. Das ist ein großer Schritt, der ungefähr in 2002, 2003 starten wird. Das ist ein Weltstandard, der hauptsächlich in Japan, Europa und Asien auftauchen wird. Und dieser ermöglicht uns, eine ganze Reihe von neuen Services anzubieten. Natürlich wird die Telefonie und SMS wieder dabei sein, ganz klar.
Was ja letztlich darauf rausläuft, dass es zu so einer Art personalisierten Universalfernbedienung werden soll. Ich kann also Kontoabbuchungen machen, ich kann mein Haus auf- und abschließen, meine Elektrogeräte im Haushalt vom Opernsaal aus irgendwie an- und abschalten, im Internet surfen, irgendwelche Börsenbuchungen machen und nebenher auch noch telefonieren. Aber solange sich noch nicht rauskristallisiert hat, welche Funktionen dann tatsächlich da integriert werden, wie die aufeinander abgestimmt werden und wie dieses Gerät dann letztlich aussehen wird, denke ich, werden sich auch keine stabilen Verhaltensmuster da ausbilden können.
Es war vordergründig irgendwie mehr Kommunikation, aber letztlich ist es doch eher das Gegenteil. Dass also sich immer mehr Leute zurückziehen in ihre private Situation und dann nur noch über Handy Kontakt halten.
Ich habe so am Anfang, als diese ganze Multimedia-Geschichte ins Rollen kam, habe ich immer gedacht, okay, das wird so ein bisschen zur Kokonisierung führen, wie man so schön sagt. Also, dass die Leute nur noch zu Hause vor dem PC sitzen und sich jetzt gar nicht mehr nach draußen trauen. Aber ich finde, das hängt auch immer sehr stark von der Persönlichkeit ab.
Es wird schon eine gewisse Einsamkeit sein, obwohl man glaubt, man hätte da immer jemanden, mit dem man telefonieren kann. Das glaube ich schon, dass eventuell irgendeine Sehnsucht da ist. Und dadurch, dass man dann das Handy hat, ist man gewiss, dass man immer jemanden erreicht.
Ja klar, mit der Kommunikation stimmt es auch nicht mehr ganz. Also zwischen den Personen selber. Jetzt bei uns direkt würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber ich sehe das bei vielen anderen Jugendlichen oder Jüngeren, sagen wir so, wenn sie nebeneinander sitzen und dann anstatt selber reden, mit dem Handy rumtippen.
Was mir als Philosoph daran jetzt interessant zu sein scheint, ist die Frage, was bedeutet das für Öffentlichkeit? Wir haben ja verschiedene Wandlungen von Öffentlichkeit erlebt. Man redet im Moment davon, dass gewissermaßen eine Zunahme von heterogenen Öffentlichkeiten passiert. Und die Frage ist ja, was bewirken diese verschiedenen Möglichkeiten der Verhältnissetzung des einen zum anderen? Was bewirken die für die Wahrnehmung des Einzelnen, für die Konstruktion von Sozialität auch? Da scheint es mir für das Internet, aber auch für die verschiedenen Telekommunikationsmöglichkeiten eher so zu sein, dass sie nicht wirklich Öffentlichkeit generieren. Beim Fernsehen war das zum Beispiel anders. Das Fernsehen hat eine Fernsehöffentlichkeit geschaffen, wo man davon ausgehen konnte, dass gemeinsame Erfahrungshorizonte geschaffen wurden. Also wir alle kennen Mr. Spock. Wir alle können unter Rückgriff auf bestimmte Fernsehsendungen, auf Wetten, dass oder sonst etwas, bestimmte gemeinsame Assoziationsfelder erzeugen. Das alles gilt für die anderen Medien nicht, sondern es ist im Grunde genommen eine 1-zu-1-Kommunikation, die Sozialstrukturen in gewisser Weise stark beeinflusst, die aber nicht wirklich so etwas wie Öffentlichkeit generiert. Also auch im Internet bin ich immer noch der Einzelne, der in einer Informationswüste sich seine eigene Spur gräbt. Es ist aber nicht wirklich so etwas wie eine Öffentlichkeit, die irgendwie entsteht.
Es wäre falsch, entweder in so eine Technik-Euphorie zu verfallen und zu sagen, jetzt eröffnen sich riesig neue Möglichkeiten, dass die Leute miteinander in Kontakt treten können, oder anders in so eine Art Technikpessimismus zu verfallen und zu glauben, dass dadurch nur noch völlig oberflächliche Kommunikation zustande kommt, sondern das Handy ist erstmal ein neutrales technologisches Instrument und man muss schauen, was wird daraus gemacht von den einzelnen Leuten. Und es gibt eine Reihe sehr sinnvoller Anwendungen für Handys. Es gibt aber auch eine Reihe von eher bedenklichen Sachen. Und man muss immer im Hinterkopf behalten, da steht natürlich eine Industrie dahinter, die das Interesse hat, die Leute dazu zu bekommen, möglichst viel zu telefonieren und das ökonomisch auszuschlachten, was aus Sicht der Industrie zwar verständlich ist, aber nicht unbedingt sinnvoll sein muss, was jetzt unser zwischenmenschliches Kommunikationsverhalten anbelangt. Trotzdem glaube ich nicht, dass das Handy, was ja auch eigentlich bei jeder neuen Technologie immer angeführt wird, jetzt alte Kommunikationsformen unbedingt verdrängen muss. Fast alle Forschung in dem Bereich zeigt, dass neu eingeführte Kommunikationstechnologien nicht zu einer Verdrängung, sondern eher zu einer Ergänzung geführt haben.
Handys muss man damals wie heute differenziert betrachten und ganz sicher haben uns die Handys nicht nur positive Effekte beschert. Beziehungen zu geliebten Menschen in ferne Länder zu pflegen, wurde durch das Handy allerdings enorm erleichtert. Kontakt halten ist jetzt viel einfacher als früher. Der Chemnitzer Rapper Trettmann erzählt in seinem Lied New York vom Kontakt halten mit einer geliebten Person in Übersee.
Zum Verzweifeln, du hörst dich nur noch fremd an. Status heikel, ruf an, weil ich nicht pennen kann. Zu spät für uns beide, denk an dich permanent, Mann. Ja, für uns beide, will dein Mitleid nicht geschenkt haben. Du in New York, mit den Girls in dem Taxi, hörst die Kichern im Chor. Alles neu, alles anders, nichts mehr wie zuvor. Weiß nicht mehr genau wo, doch ich hab dich verloren. Und brauch ne Stunde für mein nächstes Wort. Leg endlich auf, doch vorher schieß mich ab mit dem Rifle, pust mir das Licht aus. Ich hab die Zeit nicht mehr, die du noch brauchst. Und du bist mir schon in Atlantik voraus. Wir driften aus, einander voneinander fort. Aufhaltsam ab von unserem Kurs. Wir driften aus, einander voneinander weg. Unaufhaltsam teilt sich unsere Welt. Mir ging's noch nie besser, fühl keinen Schmerz. Tätowier mir ein Messer direkt unters Herz. Du noch im Gestern, driftest westwärts. Während Gift in meinem Becher die Erinnerung schwärzt. Sag es einmal, das mit uns ist vorbei und Geschichte egal. Muss es hören aus deinem Mund, nur ein einziges Mal. Lass mich nicht hängen, jetzt gib mir ein Signal. Kein schlechter Traum, nein, das hier ist real. Will nur vergessen, doch sie spielen unseren Song immer noch auf Hot 97. Ich hab die Zeit nicht mehr, die du noch brauchst. Und du bist mir schon in Atlantik voraus. Wir driften aus, einander von einander fort. Unaufhaltsam ab von unserem Kurs. Wir driften aus, einander voneinander weg. Unaufhaltsam teilt sich unsere Welt.
Trettmann mit New York. Wenn ihr es nochmal anhören wollt, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Einfach das Handy entsperren und das Lied auf dem Streamingdienst eurer Wahl anhören. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Heute hatten wir für euch den Beitrag Handy-Collage, du sollst den Anschluss nicht verpassen, aus dem Jahr 2001. Beteiligt waren Stefan Schwan, Markus Düvel und Stefan Krautwald. An den Reglern saß Kolja George. Redaktion Ulrich Hägele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Theo Harzer. Tschüss und bis bald.